Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heimen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz und den Leute zu Gast ist heute eine Frau mit einer ganz und gar außergewöhnlichen Biografie. Einst kam sie als Asylbewerberin nach Deutschland und hatte nicht mal mehr Schuhe an den Füßen. Heute ist sie eine erfolgreiche und unkonventionelle deutsche Unternehmerin, ausgezeichnet als Unternehmerin des Jahres und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Herzlich willkommen, Nadja Kwani.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Begrüße ich Sie auch ganz, ganz herzlich.
Frau Kwani, es passte umso besser, dass Sie heute hier sind, weil das SWR-Fernsehen ab morgen eine Schwerpunktwoche zum Thema Pflege beginnt. Und auch wir auf SWR1 am nächsten Mittwoch einen Schwerpunkt zu diesem Thema haben. Sie selbst leiten einen Pflegedienst mit 44 Mitarbeitern. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, Sie haben viele Preise bekommen. Einmal um Ihre Verdienste rund um das Thema Integration. Viele Ihrer Mitarbeiter haben nämlich Migrationshintergrund. Wie viele von den 44?
Inzwischen sind die Mitarbeiterzahl erhöht. Also das heißt, inzwischen habe ich 54 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und man kann sagen, 80% von denen sind nicht deutsch oder neudeutsch. Und den Rest 20 sind altdeutsch. Richtig deutsch.
Also altdeutsch heißt hier geboren, deutsch sprechend genau. Aus keinem anderen Land stammend.
Genau.
Sie legen Wert drauf, alle Ihre Mitarbeiter sprechen Deutsch, ja? Oder lernen berufsbegleitend Deutsch.
Genau.
Und Sie stellen auch Leute ein mit einer nicht besonders geradlinigen Biografie. Also die nicht nach dem Schulabschluss direkt gesagt haben, ich möchte im pflegerischen Beruf tätig werden. Was sind es für Leute zum Beispiel?
Menschen, die zum Beispiel über 50 sind, die 20 Jahre Hausfrauen waren oder Hausmann waren oder die nur in Deutschland gekommen sind und dürfen arbeiten, aber können nicht in Ärzteberuf arbeiten, die einer Fachärzte in Pakistan, Afghanistan, Iran waren, die gebe ich zum Beispiel diese Chance. Die schicke ich zur Schule, die gebe ich einfach einen festen Arbeitsplatz mit Sozialversicherungspflicht. Oder es gibt sehr viele junge deutsche Frauen, die zum Beispiel 20 sind und haben ein Kind mit 4 oder 3 Jahren. Die hat auch sehr schwer, einen festen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz zu finden. Oder ich habe eine deutsche Frau gehabt, die zum Beispiel 100% behindert war. Die habe ich einen Ausbildungsplatz für Bürokommunikation im Gesundheitswesen gegeben. Die studiert jetzt. Ja, also solche Menschen, die einfach in Gesellschaft weniger Chance haben, so wie ich, als ich angekommen war in Deutschland.
Und ich denke, dass Ihre Mitarbeiter natürlich auch dankbar dafür sind und diese Dankbarkeit dann vielleicht auch an die Patienten weitergeben, die Sie betreuen.
Das ist unglaublich bereichernd, unglaublich schön. Es ist ein Nehmen und Geben in meiner Firma, die auch eine Fremde, wenn in die Büroräumlichkeiten reinkommt, spürt. Und natürlich, wenn eine glückliche Mitarbeiterinnen zu Patient, die Hilfe braucht, geht und einfach diese Dankbarkeit ausstrahlt. Ja, das ist auch ein großes Geschenk.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, zu Gast ist Nadja Kwani. Sie kam als Asylbewerberin nach Deutschland. Heute ist sie Unternehmerin mit eigenem Pflegedienst und hat ein Buch über ihr spannendes Leben geschrieben. Ich bin eine Deutsche aus Afghanistan. Frau Kwani, wie der Titel schon sagt, Sie sind in Afghanistan geboren, 1960. Ihre ersten Lebensjahre in Kabul verliefen absolut sorglos. Sie hatten einen außergewöhnlichen Vater, der als Fotograf gearbeitet hat und sehr modern war, gleichzeitig aber auch sehr traditionell. Er hatte 4 Ehefrauen, über 20 Kinder. Was sind die prägendsten Erinnerungen an diesen Vater?
Mein Vater, obwohl hat er so viele Kinder gehabt, die ich ihn total bewundere, wie konnte er so viele Liebe geben, die ich bis heute nicht vergesse. Ein besonderer, absolut besonderer Mann, ein wirklich Künstler, Fotograf. Ich vergesse nie, als ich eingeschult war, dass der mich mitgenommen hat und wollte mit mir einkaufen gehen. Und dann waren wir in einem Laden, hat er einen Bleistift, einen Block und eine Radiergummi gekauft. Und dann kamen wir nach Hause und ich musste am Tisch, am Schreibtisch sitzen und sagte mir, ich soll alles auspacken. Dann habe ich auch gemacht und der sagt mir, ob mir bewusst ist, warum der nicht Kugelschreiber, sondern Bleistift gekauft hat. Ich sage nein. Sag ja, mit dem Bleistift kann ich alles, was mir nicht gefällt oder falsch geschrieben habe, wegmachen, nochmal schreiben, bis mir gefällt, bis das richtig ordentlich ist. Habe ich gesagt, toll. Nächste Geschichte war, ich sollte mal wiederholtes Mal sagen, ich werde Direktorin. Ich musste sagen, ich werde eine Direktorin. Dann hat er angefangen, mir es beizubringen, was das bedeutet. Ich muss gerecht sein, ich muss gut sein, ich kann nur werden, wenn ich viel arbeite, ich kann nur werden, wenn ich Mensch bleibe. Geschichten, die mich sehr, sehr, sehr geprägt haben.
Ihr Vater war ehrgeizig und hat auch seinen Ehrgeiz in Sie gesteckt. Er wollte wirklich, dass aus seiner Tochter was wird. Das Ende dieser unbeschwerten Kindheit, die Sie da ja erst genossen haben, kam dann mit dem plötzlichen Tod des Vaters. Sie haben dann mit Ihrer Mutter und Ihren Geschwistern gelebt, ja, plötzlich in relativer Armut. Sie hatten dann nicht mehr viel Geld, waren aber früh schon selbst sehr geschäftstüchtig. Anregung zu einer wichtigen Einnahmequelle für Sie kam aus der Frauenzeitschrift Brigitte.
Das ist richtig.
Was haben Sie denn da in der Brigitte in Afghanistan gelesen?
Also lesen konnte ich doch gar nicht.
Also
ja,
mir
war total, ich glaube 8 oder 9. Also dass meine 2 Nachbarinnen waren Deutsche, die vom Zweiten Weltkrieg in Afghanistan geflüchtet waren. Und die haben uns einfach diese Zeitschrift Begetter gegeben. Ja, ich habe meistens einfach vieles abgeguckt, abgebildet von Tischdecken, Servietten, Schürze und auch die Puppen.
Also Schnittmuster haben Sie dann quasi angeschaut.
Genau.
Also Sie haben dann quasi einfach Leute, Ihre Mutter und Tanten und so weiter beschäftigt, diese Sachen herzustellen, Puppen zum Beispiel herzustellen.
Ja.
Und haben die dann verkauft.
Ja, eigentlich, nachdem dass ich wusste, dass meine Mutter Alleinverdiener ist, dann habe ich einfach richtig unter den Arme gegriffen. Eigentlich die gesamte Hausfrauen in unserer Nachbarschaft habe ich einfach in einer Arbeitsleben gebracht.
Ja. Also Sie haben Ihre Berufung schon früh gefunden. Mit einer eigenen kleinen Puppenmanufaktur. Was ich ganz spannend finde, als Sie dann älter wurden, dann hat man natürlich auch versucht, wie in Afghanistan üblich, Sie zu verheiraten, auch an besser gestellt, also finanziell besser gestellte Männer, was für Sie und Ihre Familie ja auch eine Erleichterung gewesen wäre. Sie haben sich aber, und das war relativ untypisch, geweigert, diese Kandidaten zu heiraten. Warum waren die alle so hässlich? Oder?
Aber ich wollte unbedingt meinen Mann selber aussuchen. Mit einer von denen habe ich gesagt, schade, dass ich sie nicht gesehen habe. Sie sind wunderschön, sie haben eine Bildung, Geld, Stelle, Arbeitsstelle, alles. Aber es ist fremd bestimmt, tut mir leid, ne? Kann ich nicht. Ja, das war einer meiner Jugendwunsch gewesen, dass ich meinen Mann aussuche.
Aber danach galten Sie in Afghanistan wahrscheinlich als schwer vermittelbar, oder?
Meine Mutter hat total Angst gehabt, ja, tatsächlich, und meine Schwester auch. Also das heißt, die gesamte Familie haben Angst gehabt, dass ich niemals einen Mann finden würde. Mitleid auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. In Leute zu Gast Nadja Kwani, vielfach ausgezeichnete Unternehmerin. Sie kam als Asylbewerberin nach Deutschland und hat jetzt über ihr spannendes Leben ein Buch veröffentlicht. Ich bin eine Deutsche aus Afghanistan. Frau Kwani, Sie haben Ihren Schulabschluss gemacht, eine Stelle als Chefsekretärin im Wirtschaftsministerium gekriegt und wegen besonders guter Leistung haben Sie dann noch einen Englischkurs finanziert bekommen, den Sie sich sonst hätten nie leisten können, am American Center in Kabul. Und da trafen Sie die Liebe Liebe ihres Lebens, Jamil, aus einer hoch angesehenen afghanischen Familie.
Ja, American Center, wunderschön. Also das, da war ich jung. Mein Traumprinz war auch wunderbar. Also richtig, ganz, ganz gut aussehen. Sehr clever.
Wie sich's gehört. Also,
eine große, schlanke Mann mit grünen Augen und schwarzem, glattes Haar.
Also ja. Klingt super.
Es war auch, ja.
Also bei den Standesunterschied, der zwischen ihnen war, haben sie sich einfach hinweggesetzt. Sie haben geheiratet, ihr Mann wurde Direktor einer Zuckerfabrik. Sie haben als Lehrerin dann gearbeitet. Die politische Situation in Afghanistan wurde in dieser Zeit, das war Mitte bis Ende der 70er Jahre, allerdings immer brenzliger. Wie stark waren Sie und Ihr Mann denn damals politisch aktiv?
Sehr viel. Wir haben keine Drucker oder Kopier gehabt. Und ich habe die gesamten Nächte mit meinem Mann zusammen geschrieben gegen die Russen, gegen Unterdrückung von Menschen. Dann waren wir immer in Demo in Kabul gewesen. Einer unserer besten Freundinnen ist umgebracht worden auf die Straßen von Kabul. Und dann hat er mein damaliges Mann total so richtig außer die Reihe getanzt und noch mehr geschrieben und noch mehr gesagt. Also auf jeden Fall, der musste sich verstecken, der musste weg.
Wann war denn der Punkt, wo klar war, es wird zu gefährlich für ihn, er muss weg aus Afghanistan, er muss ins Ausland sich absetzen?
Wir wussten, dass die russischen Soldaten kommen und das Leben von ihm war auch richtig in Gefahr, weil viele Freunde von ihm ist auch einfach über Nacht verschwunden. Und dann haben wir 100.000 Afghanis jemanden gegeben, damit er den falschen Pass von Kabul weg nach Frankreich. Dann war ich allein.
Und auf Sie nahm der Druck dann auch immer mehr zu?
Sehr. Mitternacht kommen Männer mit Kalaschnikow. In welcher Seite sind Sie? Bist du ein Muslim, Mujahideen? Bist du eine Pro-Amerika? Bist du Pro-Russen? In welcher Flügel bist du? Ne? Also richtig schlimm war eine Nacht, die ich nicht mehr ertragen konnte. Auf einen Schlag, ich glaube, über 20, 30 Männer in das Haus reingestürmt waren mit Kalaschnikow, mit dem Armeeanzug.
Ja. Und da haben Sie
dann
gesagt?
Dann habe ich gesagt, nee, geht, kann ich nicht mehr.
Ich muss da raus.
Auch. Ich muss raus. Hm.
Sie sind dann geflohen. Ein Onkel hat Ihnen geholfen. Sie sind mit einer Gruppe von anderen Flüchtlingen, von Nomaden, über die Grenze nach Pakistan geschmuggelt worden. Sie galten als Problemfall der Gruppe. Warum?
Ich war jung. Meine Klamotten waren von Nomaden gekauft. Sachen, aber meine Hautfarbe war so nach ein Mädchen von Kabul, ne?
Ja,
so
zu hell, zu
so
gepflegt,
hell,
waren
so
Sie.
Gepflegt, ja. Und wir sind über Nacht eigentlich gelaufen. Ja, unsere Füße haben richtig geblutet und tagsüber haben wir in irgendeiner Ecke geschlafen oder uns ausgeruht oder was gegessen.
Sie sind dann letztlich über die Grenze geschmuggelt worden, im Laster begraben unter Tausenden von Zigaretten, Schachteln.
Ja, Zigarettenschmuggel, ja.
Was ist da in Ihnen vorgekommen, als Sie da?
Also ich wünsche niemanden dieser Trauma, nicht meine Feinde. Ich wünsche niemanden, nee.
Auch so dieses lebendig begraben zu sein, wahrscheinlich,
ja,
unter diesen Schachteln.
Es ist Tag, aber da unten ist dunkel Nacht unter Tausenden von Zigarettenschmuggel. Und es ist über 40, 50 Grad, Juni in Bergen von Pakistan. Und ich habe mein Bewusstsein verloren gehabt und ich war nass. Als wir angekommen waren, angeblich habe ich einfach geschrien. Und dann habe ich zwei richtige Schläge ins Gesicht von dem Onkel bekommen, dass wir angekommen sind. Aber nachdem, dass der gesehen hat, dass ich richtig nass war, hat er geweint und geschrien, verdammt Krieg. Und hat seine Schal mir geworfen, damit es die anderen nicht sehen, dass ich pitschapatsch nass bin. Hat er andauernd gesagt, so mein Kind, jetzt sind wir da, wir sind angekommen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Es wäre eins, Rheinland-Pfalz in Leute zu Gast. Nadja Kwani, sie musste aus Afghanistan fliehen, landete als Asylbewerberin in Deutschland und heute ist sie eine angesehene und vielfach ausgezeichnete Unternehmerin. Frau Kwani, wir hatten gerade über Ihre Flucht von Afghanistan nach Pakistan gesprochen. Nachdem Sie in Pakistan waren, haben Sie sich mit falschem Pass ein Flugticket nach London mit Zwischenstopp in Frankfurt besorgt, in der Hoffnung, Sie könnten dann in Frankfurt aus dem Flieger aussteigen und Ihren Mann Jamil sehen. Was ist passiert, als Sie in Frankfurt gelandet sind?
Ja, in dieser Ticket wurde doch mir gesagt, Endestation ist zwar London, aber sobald, dass wir in Frankfurt ankommen, ich soll mal aussteigen und mich in irgendeiner Toilette einsperren. Und sobald das den Flug weg ist, dann kann ich rauskommen und sagen, ich bin Asylbewerber. Und das hat nicht geklappt.
Die haben Sie nicht aus dem Flieger aussteigen lassen.
Genau.
Also so sind Sie dann in London gelandet, sind dann direkt am Flughafen festgenommen worden und in eine Unterkunft für Asylbewerber, die abgeschoben werden sollten, gesteckt worden. Warten im Niemandsland, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten von uns waren ja zum Glück noch nicht in dieser Situation, in so einer Unterkunft sein zu müssen. Wie hat man sich das vorzustellen, ganz konkret? Wie viele Leute sitzen da rum?
Ja, und davon Leute, die werden zurückgeschoben. Aber meine größte Angst war, meine Ticket war von Karachi gekauft. Also das heißt, mein Flug Karachi, Frankfurt, London. Und dann musste ich nach Karachi. Ich habe niemanden gekannt. Ja, in Karachi. Ja, ich habe auch niemanden in Pakistan gekannt. Also dann, denn Angst, zurückgeschoben zu werden, war mir so groß. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe Tag und Nacht geweint. Einfach nur geweint.
Wahrscheinlich wie viele Menschen, die da sitzen.
Und jeder sitzt in einer Ecke. Jeder hat nicht die gleiche Geschichte, aber Flucht ist Flucht und Krieg ist Krieg. Na, ist schlimm. Jeder war in die Ecke und weint für sich. Na, schlimmer dran ist, dass dort gibt es so viele Sprachen, dass man auch nicht miteinander reden kann. Ja? Jeder sitzt in einer Ecke und weint. Und plötzlich kommen zwei deutsche Frauen. Ja? Ich habe gedacht, so jetzt ist dann Zeit und ich muss
wieder einsteigen. Ins Flugzeug.
Nee, die deutschen Frauen waren von deutscher Botschaft. Wow.
Ja, das die heißt, hat ihr Mann mobilisiert.
Mein Mann, ja. Ja, dann habe ich meine Geschichte die beiden Frauen erzählt. Die haben gesagt, wir prüfen nach und kommen morgen wieder. Ja, dann kommen die nächsten Tag mit einem Ticket.
Und dann durften sie nach Deutschland einreisen.
Mit zwei Zivilpolizisten sogar.
Was hatten Sie denn vorher für Vorstellungen von Deutschland? Sie kannten Deutschland ja gar nicht.
Mir war nicht so wichtig, wie viele Hochhäuser, was, wie schön. Also mir war total wichtig, wo kann ich einfach ungestört, ohne Sorgen schlafen. Immerhin habe ich 4 Monate einer Horror mitgetragen und nie richtig schlafen können. Ja, das war das Allerwichtigste.
Dann kam sie an in Frankfurt, kam zu ihrem Mann in Asylbewerberheim. Wie sah da die Realität aus?
Eine 15 oder 16 Quadratmeter Zimmer mit einem Bett 90 mal 2 Meter und einem kleinen Tisch, 2 Stühle und eine Duschkabine. Was richtig schlimm war, die ich bis heute immer wieder dran denke, war, dass die meisten Asylanten, die haben nichts zu tun gehabt, nichts.
Die saßen den ganzen Tag rum.
Ganzen Tag und nachts haben die nur, um die gesamte Sorgen wegzudenken, haben die getrunken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. In Leute zu Gast Nadja Kwani. Sie musste aus Afghanistan fliehen. 1980 kam sie als Asylbewerberin nach Deutschland. Heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin. Frau Kwani, als Sie in Frankfurt endlich ankamen, was haben Sie da noch besessen?
Gar nicht. Ich habe den Nachtemd von unserer Hochzeitsnacht, weil ganz, ganz dünn war. Und dann, ja, Pyjama von meinem Mann in einer kleinen Tasche mit einem Zahnbürste.
Ich habe gelesen, sie hatten noch nicht mal mehr Schuhe an, ne? Als sie in Frankfurt ankam.
Ich habe eine Schuhe gehabt, nur ich habe nie den Elektro-Rolltreppen gesehen gehabt und Erfahrung gehabt. Ne? Meine Schuhe ist stecken geblieben und dann habe ich den anderen auch rausgezogen, einfach auf meine Schulter genommen. Also das heißt barfuß, ne? Das Tja. War unsere Ankunft.
Dann sind Sie erstmal barfuß in die Mühlen der deutschen Bürokratie geraten. Das klingt ja erstmal grauenhaft, wenn man sich das vorstellt. Aber Sie sind in Ihrem Buch voll des Lobes, wie Ihnen da am Anfang geholfen wurde von der Bürokratie.
Sehr viel.
In Frankfurt, wie nämlich?
Ja, sehr viel. Erstens, dass es ganz, ganz großes Glück ist, dass ein Asylantrag so schnell anerkannt wird. Da habe ich richtig Glück gehabt.
3 Monate hat es gedauert, ne?
Drei Monate, das ist Wahnsinn. Den extra Thema, normalerweise musste ich in Asylantenlager Fulda. Dann probieren wir unser Glück in Frankfurt und gehen wir in Ausländerbehörde und kommt der Chef von der Abteilung Asylbewerber, Aufenthaltsgenehmigung, ne? Und sieht, es hat geregnet, obwohl 26. Juli 1980 war, aber es hat stürmisch geregnet und wir haben kein Geld gehabt für Straßenbahn, wir sind gelaufen damals und barfuß.
Und das hat er gesehen.
Der geht rein und kommt wieder raus, hat er gesehen. Und nimmt meine Hand und gibt es mir für 6 Monate Aufenthaltsgenehmigung. Wow, das war unglaublich. Großes Glück. Und schickt mich zum Sozialamt. Ne? Und da habe ich mal Geld für die Schuhe bekommen. Das war großartig.
Und ein Mitarbeiter hat Ihnen ja dann auch geholfen, einen Job zu finden. Also Sie haben erst...
Der Rotfuchs, ja.
Haben erst in der Nachbarschaftshilfe der katholischen Kirchengemeinde in Frankfurt gearbeitet, haben die Abholung von gebrauchten Kleidern und Möbeln organisiert. Haben Sie da Geld für bekommen?
Nee, Geld nicht, aber...
Das war eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Genau, das war meine erste ehrenamtliche Tätigkeit. Und dann habe ich angefangen, Deutsch zu lernen.
Deutsch zu lernen und Geld zu verdienen. Sie haben dann als Putzfrau gearbeitet. Das war ja ein erster Schritt auch. Geld verdienen, damit Sie aus dem Asylantenheim rauskommen und eine eigene Wohnung mit Ihrem Mann und inzwischen hatten Sie auch noch einen kleinen Sohn beziehen konnten. Sie haben dann bei den deutschen Nachbarn geklingelt und sich vorgestellt.
Das war total schön.
Wie haben die reagiert?
Ich habe ein Piccolo gekauft und 2 Schokolade. Ich habe in die Türen geklopft und habe gesagt, ja, ich heiße Kwan Nadia, komme aus Afghanistan. Wir sind ein bisschen laut, unsere Essen riecht ein bisschen. Immer wenn es störend ist, bitte sagen Sie Bescheid. Also mit welchem Deutsch? Wie? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe meinen Wunsch herüberbringen können. Hat die 2 süße Nachbarinnen. Ich bin auch total dankbar. Die haben, als ob man Mutter, Schwiegermutter hat, so mir geholfen. Das heißt, mein Kind war versorgt, meine Wäsche war gewaschen.
Die haben Ihnen richtig geholfen, den Rücken freigehalten, dass Sie arbeiten konnten.
Ganz genau.
Und Geld verdienen konnten, das Sie so dringend brauchten.
Ganz genau.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute. Zu Gast Nadia Kwani, einst Asylbewerberin in Deutschland. Heute betreibt sie einen Pflegedienst und ist vielfach ausgezeichnet worden als Unternehmerin des Jahres und mit dem Bundesverdienstkreuz. Und sie hat ihr spannendes Leben in einem Buch erzählt. Ich bin eine Deutsche aus Afghanistan. Frau Kwani, ich muss gestehen, als ich Ihr Buch gelesen habe, da habe ich mich gefragt, wie haben Sie das alles geschafft, als Sie dann Geld verdienen und arbeiten durften? Da haben Sie gleich mehrere Jobs parallel angenommen. Wann hat denn der Arbeitstag für Sie angefangen?
Ja, normalerweise 5 Uhr hat mein Job angefangen. 4 Uhr 20 ist dann erst in U-Bahn genommen. Also das heißt, mit dem ersten U-Bahn so ein ersten Job.
Erster Job war dann Putzen?
Ja.
Und wie ging es dann weiter mit dem zweiten Job?
Ja, dann war ich Büromitarbeiterin. Jeden Tag war ich was anderes und jeden Tag war ich 5-mal was anderes oder 6-mal was anderes.
Parallel haben Sie noch einen Deutschkurs besucht, um Deutsch zu lernen?
Ja, das war total wichtig. Das habe ich in meiner Schwangerschaft und nach dem Geburt meines Kindes sofort. Also das war total wichtig. Das habe ich gemacht. Ja, Deutsch ist A und O. Ja, und verschiedene Jobs. Ich war in manche Geschäfte als Kassiererin, dann Verkäuferin. Ich war auch in Regale.
Haben Sie eingeräumt, ne?
Genau. Ich war auch Babysitterin. Ich habe dekoriert bei vielen Betrieben.
Und Sie hatten noch Kinder. Erst ein Sohn, dann kam noch ein zweiter Sohn. Haben Sie nie gedacht, wenn Sie von morgens bis wirklich nachts gearbeitet haben und noch diese beiden Kinder zu versorgen waren, haben Sie nie gedacht, ich bin am Ende meiner Kraft, ich breche jetzt gleich zusammen.
Nee, ich bin immer noch nicht am Ende meiner Kraft. Da habe ich auch nie gedacht, nee, ich habe schnell wie möglich versucht, meine Mutter hierher zu holen. Das habe ich auch gemacht, damit das Kinder einfach auch zu Hause versorgt sind. Ich habe bewusst meine beiden Söhne zur Kinderkrippe und Kindergarten und Kinderhort gegeben, weil ich sehr, sehr gerne wollte, dass meine Kinder mit deutschen Kindern groß werden, dass sie mit deutschen Spielsachen spielen dürfen und die Kulturtradition von Kindheit mitbekommen. Weil ich wusste, es war Traum, dass wir zurückgehen. Ich wusste, dass diese Kinder hier bleiben. Meine Kinder, beiden haben Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort. Die haben beiden Gymnasium absolviert und die beiden studieren heute. Ab 18 habe ich beiden rausgeschmissen auch. Damit dass die kochen, putzen, bügeln, waschen können. Ich kämpfe für die Rechte Frauen, nicht dass eines Tages
eine Frau kommt und sagt, hallo, dein Sohn ist ein Macho, genau. Jetzt, was ich ja beachtlich finde bei dem, was Sie gemacht haben. Sie waren in Afghanistan Chefsekretärin, Sie waren dann Lehrerin. Haben Sie nie gedacht, als Sie dann in Deutschland die Böden geschrubbt haben, Regale in Supermärkten eingeräumt haben, warum in aller Welt muss ich jetzt mit dieser Arbeit mein Geld verdienen?
Nee, erstens, die Gegebenheit war so. Ich konnte niemals als Direktorin oder Chefsekretärin irgendwo hier arbeiten. Das war mir klar. Keiner war bereit, mich so, wie ich war, so einzustellen. Zweitens war klar, dass ich Sozialhilfe bekomme. Aber mein Stolz hat mir nicht zugelassen. Ich konnte arbeiten. Wenn ich irgendeine Krankheit hätte oder irgendwas, dann könnte ich mal sagen, okay, ich bin bedürftig, ich konnte arbeiten. Dann war mir egal was, ich wollte mein Geld verdienen, aber den Ziel vor Auge habe ich von klein, ohne mich zu schämen, angefangen. Und das hilft mir bis heute noch.
Tja, und Sie haben es ja weit gebracht. Sie haben erst eine eigene Reinigungsfirma gegründet, dann einen Pflegeservice und heute haben Sie 54 Mitarbeiter. Wirklich eine beeindruckende Leistung. SWR1 Leute mit Nadja Kwani.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Den Leute zu Gast Nadja Kwani. Sie kam 1980 als Asylbewerberin nach Deutschland. Heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin. Frau Kwani, wir hatten gerade drüber gesprochen, wie viel Sie gearbeitet haben bis zum Umfallen. Ein klein bisschen war das ja vielleicht auch, weil Sie sich in Arbeit geflüchtet haben. Sie wollten weit weg sein von Ihrem Mann Jamil. Er hatte sich nämlich, seit er in Deutschland war, sehr verändert. Inwiefern?
Er hat eine ganz große Stelle gehabt in Afghanistan.
Er war Direktor einer Zuckerfabrik, ne?
Ja, von einer ganz angesehenen Familie. Und ich glaube, Jamil ist und war immer noch an das Land verliebt und den Menschen. Ich auch. Nur der konnte nicht seine Trauma verarbeiten. Bis heute noch nicht. Ich habe andere Verpflichtungen gesehen. Ich habe anders gedacht. Von meiner Familie habe ich bestimmt 3-4 Familienmitglieder hier geholt durch meine Arbeit, um am Leben zu bleiben. Weil Krieg wünsche ich niemanden. Jamil konnte nicht einfach zurechtfinden. Der
hat immer gehofft, wieder zurückzukommen.
Einer von verlorener Seele des Krieges. Der denkt heute noch, ja. Das er eines Tages wieder zurück.
Und hat dann hier nicht Fuß fassen können. Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass Sie glauben, dass Frauen mit solchen Situationen oft pragmatischer umgehen können als Männer und sich dann auch eher in einem neuen Land einfinden. Woran glauben Sie, liegt das?
Frauen sind ein bisschen, gehen ein bisschen anders um, sehen die Verpflichtungen hautnah.
Gegenüber den Kindern zum Beispiel.
Gegenüber den Kindern, den Schwangerschaft. Also was ich gemacht habe, ja. Ich habe plötzlich gesehen, Kind. Ich habe gesehen, dass das Kind Schulejahr, Gesamtschulejahr. Ja, Realschule, ja, aber warum nicht Gymnasium? Für meine beiden Söhne habe ich gekämpft, um ins Gymnasium kommen zu können. Heute sind die mir dankbar. Die Frauen sehen tatsächlich vieles anders. Ich liebe Männer, also, um Gottes Willen, ja. Aber Fakt ist, wenn wirklich schwierig ist oder in schwierigen Zeiten. Frauen handeln anders, nach meiner Erfahrung.
Sie selbst haben sich ja zur Aufgabe gemacht, anderen Frauen in schwierigen Situationen zu helfen. Sie haben einen Verein gegründet, ZAN. Und er hilft afghanischen Frauen, die hier nach Deutschland kommen und hier von vorne beginnen müssen. Aber genauso hilft er auch Frauen in Afghanistan. Was machen Sie da konkret?
In Afghanistan, dieses Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium, die ich selber besucht habe.
Die unterstützen Sie?
Genau.
Eine Mädchenschule ist das.
Genau. Es gibt unglaublich viele kriegstraumatisierte Frauen und Männer, die hier kommen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Praktisch, wir beraten sehr viele junge afghanische Frauen, die hier geboren sind. Weil diese jungen Mädchen verlieren sich sehr schnell zwischen die Kulturen. Dann berate ich grundsätzlich im Bereich Bildung, weil Bildung und Weiterbildung ist nicht nur für afghanische Frauen in Afghanistan wichtig, sondern auch für viele, viele, viele Menschen.
Die eher traditionell geprägten afghanischen Männer, die hier jetzt leben, akzeptieren Sie das, was Sie als ja inzwischen geschiedene afghanische Frauenunternehmerin für die Frauen in Afghanistan und hier leisten?
Ich muss Ihnen sagen, vor 10 Jahren, vor den gesamten Preisen, ich habe sehr viele Drohbriefe bekommen, sehr viele Drohanrufe bekommen. Ich glaube, Deutschland mit den gesamten Preisen, die mir verliehen hat, praktisch wieder die Deutschen haben meine Ehre wieder zurückgegeben. Das heißt, die haben, glaube ich, gesehen, dass meine Arbeit von deutscher Gesellschaft anerkannt wird. Und da freue ich mich. Vielen, vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. In Leute zu Gast Nadja Kwani, heute erfolgreiche Unternehmerin. Einst kam sie als Asylbewerberin nach Deutschland. Frau Kwani, Integration ist ja gerade derzeit ein riesiges Thema. Sie selbst sind ja ein Musterbeispiel gelungener Integration, haben inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie sind nicht nur Unternehmerin, sondern sie engagieren sich sogar kommunalpolitisch in der Frankfurter SPD. Was halten Sie von der aktuellen Integrationsdebatte?
Also für mich ist Integration ein Geben und Nehmen. Wir müssen einfach, jetzt bin ich Deutsche, einfach so fair sein und sagen, in der Politik haben wir versagt. Aber es ist nie so spät.
Bei was haben wir denn konkret versagt?
Das heißt, wir haben nicht ernst genommen. Also das heißt,
das Problem nicht ernst genommen.
Genau. Die ersten Gastarbeiter, die hier waren, 1955. Natürlich, die haben gesagt, wir gehen nach Deutschland, verdienen unser Geld, kehren wir nach der Türkei, Griechenland, Italien, Spanien wieder zurück. Aber ihr ist zweites Heimat geworden. Die haben Kinder und Enkelkinder, ne? Dann hätte er doch auch damals den Politik ein bisschen mitgedacht.
Denken können.
Genau. Das haben wir versäumt ein Stück. Also das heißt, dieses Gefühl, dass jeder sich zu Hause fühlt. Natürlich, wir müssen auch, jetzt bin ich Afghanin, also Gott sei Dank, ich habe ja Glück, sehr reich. Von ganzem Herzen Deutscher, von ganzem Herzen Afghanin, so jetzt Afghanin. Also wir müssen auch einfach gucken, wie kann ich mich in dieser Land, die ich meiner Wahlheimat ausgesucht habe und lebe, reinbringe, einfüge. Also das heißt, das ist ein Nehmen und Geben in meinen Augen.
Aber Sie sagen ja in Ihrem Buch auch letztlich, Leute, stopft den Menschen, die hierher kommen, nicht zu viel Sozialleistung rein. Ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, sondern fordert auch Leistung. Das tut denen auch gut. Weshalb denn?
Natürlich, dass die Menschen das Gefühl haben, ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld selber. Und so bringen die auch viel, als einfach nur zu Hause zu sitzen und das Geld bekommen. Ich bin nicht dagegen, wenn einer schwach ist in Gesellschaft, muss geholfen werden. Aber es gibt so viele, die froh sind, sich bilden, weiterbilden und einen festen Job haben in der Gesellschaft und ihre Geld selber verdienen. Das heißt, diese fördern und fördern.
Also eher das unterstützen, dass die Leute in den Job kommen, sagen Sie. Sie selbst haben ja unglaubliche Leistungen verbracht, sind entsprechend auch geehrt worden. Wir hatten es ja schon erwähnt. Sie waren Frankfurterin des Jahres, beste Arbeitgeberin im Gesundheitswesen. Sie haben den Preis Best Agers bekommen, weil Sie auch ältere Mitarbeiter einstellen. Letztes Jahr noch das Bundesverdienstkreuz. Auf was sind Sie am meisten stolz?
Ganz, ganz ehrlich, einer hat mich noch stolzer gemacht als die andere. Bundesverdienstkreuz am Bande. Ich bin die dritte Mensch in Afghanistan, die so einen höheren Preis bekommen hat. Und die erste Frau. Mein Sohn sagt mal mir was ganz, ganz Tolles. Du sagst, ich bin so stolz, du hast nicht hier irgendwas studiert oder irgendwas. Du hast Geduld. Und diese Geduld hat sich gelohnt und ich bin jeder einzelne Mensch, die mir dabei geholfen haben, dankbar. Auch jetzt Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier zu reden. Das ist alles für mich Ansporn, das ist Ehre. Ich habe doch nie gedacht, als ich von Afghanistan nach Pakistan, von Pakistan hierher war, dass ich eines Tages in SWR sitze. Ich danke. Wirklich.
Frau Kwani, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten. Und ich habe auch noch ein kleines Geschenk für Sie. Ich greife mal kurz in die Tasche. Sie beschreiben
für mich?
Ja, eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Sie beschreiben nämlich in Ihrem Buch, wie viel Ihnen der Film Vom Winde verweht bedeutet. Vor allen Dingen wegen des Satzes von Scarlett am Ende, den sie sagt, als ihre Welt in Trümmern liegt, morgen ist auch noch ein Tag. Ein Satz, der wirklich Mut macht. Und da Sie, glaube ich, ganz gern kochen, habe ich das passende Kochbuch zum Film gefunden, das große Vom Winde verweht Kochbuch mit Maiskuchen, Scarlett's Okras, Tanti Pittipats, Kokosnusskuchen und so weiter. Ja, und ich denke, wenn eine gebürtige Afghanin, die heute Deutsche ist, Südstaatenrezepte kocht, mehr Multikulti geht gar nicht, oder?
Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, tatsächlich, diese Frau hat mir sehr, sehr viel Mut gemacht. Dankeschön, danke.
Und ich glaube, Sie haben vielen Hörern heute Mut gemacht. Danke,
vielen,
dass Sie hier waren.
Herzlichen Dank, danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.